WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
2. Mai 1936. Die Grundsteinlegung des Kraft-durch-Freude-Seebads Prora auf Rügen.
Das ist schon so, wenn man vor diesem endlosen Gebäude steht und wenn man an ihm entlangläuft, das wirkt wahnsinnig brutal.
Ein Denkmal des deutschen Volkes, ein Denkmal, von dem wir hoffen, dass es in 1000 Jahren noch erhalten sein möge.
Über 5 Kilometer sollte sich dieses Denkmal aus Beton entlang der Ostseeküste erstrecken, 6 Stockwerke hoch sich in den Himmel wuchten. Glatte Fassaden, innen komplett identische Zimmer, in der Mitte der Anlage ein Aufmarschplatz und eine Festhalle für 20.000 Personen.
Das ganze NS-Regime war ja darauf angelegt, den Einzelnen möglichst klein erscheinen zu lassen.
Andreas Nachhammer, Leiter des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors in Berlin.
Wie das immer so ist, wenn man Topographien des nationalsozialistischen Terrors betrachtet, man steht da und man weiß, was das bedeutet.
Kraft tanken sollte der einfache Arbeiter hier auf der Ostseeinsel Rügen. Kraft, um in den Krieg zu ziehen. Auch wenn Robert Ley, Chef der Deutschen Arbeitsfront, dem Volk Prora als Geschenk verkaufte.
Ich wünsche, dass, wenn wir schon dem Arbeiter jetzt keinen höheren Lohn bringen können, so wünsche ich, dass man versucht, ihm genügend Urlaub und Erholung zu bringen.
Das ist der einzige Ort aus der faschistischen Zeit in Deutschland, der sich dem schönen Schein des Dritten Reiches ganz explizit widmet.
Jürgen Rostock, ehemaliger Leiter des Dokumentationszentrums Prora.
Der ist geschaffen worden für diesen Schein und für diese Demagogie.
Doch inzwischen ist Prora auf dem besten Weg, tatsächlich ein unbeschwertes Seebad zu werden. In den verbliebenen Betonblöcken, in der DDR als Großkaserne genutzt, entstehen gerade schicke Ferienwohnungen. Schließlich gehört der Strand unweit von Binz zu den schönsten auf ganz Rügen. Ob in Prora bald überhaupt noch etwas an die Vergangenheit erinnern wird, ist ungewiss. Nur kann man Geschichte einfach umbauen?
In der 9. Stunde des 2. Mai 1936 an der Stelle der Grundsteinlegung des Kraft-durch-Freude-Bades. Vor uns der breite Strand und hinter uns der herrliche Kiefernwald der schmalen Heide.
Die beschauliche Küste in Rügens Osten ist bei der Grundsteinlegung heute vor 80 Jahren kaum wiederzuerkennen.
Es war nur Unformierte zu sehen. Die ganzen Gliederungen der Partei, der SA, keine normalen Zivilisten, die wurden gar nicht zugelassen.
Hier vor uns am Strand sind sie aufmarschiert. Hunderte. 1000, 2000 mögen es sein.
Das Datum, der 2. Mai 1936, ist bewusst gewählt. 3 Jahre zuvor, kurz nach der Machtübernahme, haben die Nazis die Gewerkschaften zerschlagen und Arbeiter wie Unternehmer in der Einheitsorganisation Deutsche Arbeitsfront gleichgeschaltet.
In diesem Augenblick hat Parteigenosse Dr. Ley das Festgelände betreten.
Robert Ley leitet diese Deutsche Arbeitsfront und ist damit auch für die Organisation Kraft durch Freude zuständig, kurz KDF.
Das ging von Strickkreisen und Lesezirkeln und Sportveranstaltungen bis zur Schönheit der Arbeit, wo Fabriken verschönert werden sollten.
Alles Angebote, mit denen die Nazis versuchen, nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch die Freizeit der Menschen unter Kontrolle zu bekommen. Freilich unter dem Deckmantel sozialer Wohltätigkeit. Mit dem KDF-Wagen, Vorläufer des VW Käfers, soll sich auch der einfache Arbeiter ein Auto leisten können. Mit KDF-Dampfern wie der Wilhelm Gustloff sogar eine Kreuzfahrt. Jürgen Rostock?
Es war ein Element der Bestechung auch darin. Propagandistisch hat es doch bei einigen auch wieder was bewirkt.
Denn die Vermarktung ist überaus geschickt. So soll die Idee für den Koloss auf Rügen, donnert Robert Ley bei der Grundsteinlegung, Hitler höchstpersönlich gekommen sein.
Und so schwebt mir vor, sagt er, dass man ein großes Seebad bauen sollte, von 20.000 Betten, mit allem, was nun zur Erholung gehört. Das ist mein Wille.
Diese Erholung allerdings hat streng normiert stattzufinden. in insgesamt 10.000 Gästezimmern von jeweils 12 Quadratmetern.
Das normale Zimmer hatte zwei Betten und ein Sofa, wo ein Kind hätte liegen können. Da war ein Waschbecken vorgesehen. Alle 50 Meter war ja so ein Treppenhaus eingerichtet und da waren dann auch Duschen drin und die Toiletten waren auch dort.
Ferien im Akkord, das schwebt den Verantwortlichen vor. Bleiben darf man eine Woche, An- und Abreise organisiert die KDF-Organisation. Wenn man so will, entsteht hier die Blaupause für den modernen Massentourismus. Wäre da nicht das Rahmenprogramm?
Das fing damit an, dass man in der Frühe mit Sport beginnen sollte, dass man mit den Losungen des Nationalsozialismus ständig überflutet worden wäre.
Winfried Nerdinger, Architekturhistoriker und Leiter des NS-Dokumentationszentrums München.
Dann sollte das Leben sich eigentlich entweder in der großen Gemeinschaftshalle oder am Strand vollziehen. Möglichst immer die Masse gleichschalten.
Andreas Nachhammer.
Man sollte eben auch im Urlaub nicht das Gefühl haben, man selber macht Urlaub, sondern wird als ein Teil des Systems beurlaubt, im wahrsten Sinne des Wortes.
20.000 Feriengäste auf einmal, das ist fast die Visionsstärke. Tatsächlich geht es den Nazis um mehr als um Erholung plus Indoktrination. Die Menschen sollen ertüchtigt werden für den Krieg. Das gibt Robert Ley vor Parteigenossen sogar offen zu.
Alles, was wir tun, dient nur allein dem einen, unser Volk stark zu machen. Damit wir diese brennendste Frage, dass wir zu wenig Land haben, lösen können.
Denn die Deutschen seien ein Volk ohne Raum, so Hitlers Rechtfertigung für den Eroberungskrieg im Osten.
Wir fahren sie nicht in die Welt hinaus zum Spaße. Nein, damit sie Nerven bekommen, damit, wenn der Führer einmal diese letzte Frage lösen wird, dann 80 Millionen in höchster Kraft hintreten vor ihn.
Hitlers Trauma war ja, er hat immer behauptet, die Leute hätten im Ersten Weltkrieg die Nerven verloren und deshalb wäre der Krieg verloren.
Allein mit einem Volk, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen.
So Hitler gegenüber Robert Ley.
Auf alle Fälle mussten die Nerven gestärkt werden.
Abseits der Parteizirkel bleibt dieser Zweck allerdings verborgen. Selbst im Ausland gilt Prora bald als zukunftsweisende Ferienanlage. Bei der Weltausstellung 1937 in Paris heimst sie sogar einen Preis ein, obwohl noch nicht einmal der Rohbau fertig ist. Mit Kriegsausbruch 1939 werden die Arbeiten schließlich eingestellt. Einen Urlauber hat der Koloss bis dahin nie gesehen. Doch das ändert sich gerade.
Exklusive Immobilie am Meer. Urlaubsgefühl von der ersten Sekunde an.
So wirbt ein Investor, der einen Teil der Anlage gekauft hat und derzeit zu Eigentumswohnungen umbaut. In einen anderen Block ist bereits eine Jugendherberge eingezogen. Denn nach der Wende war Prora an die Bundesrepublik Deutschland gefallen. Der Bund verkauft die einzelnen Blöcke peu à peu, stellt das Gebäude aber auch unter Denkmalschutz. Nur, was bedeutet das konkret?
Wenn man jetzt den Weg vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer nimmt, dann ist hier die Besonderheit, dass vor Schlafzimmer noch ein großer Balkon kommt mit ca. 10 Quadratmetern.
Das erklärt einer der Investoren in einem Verkaufsvideo.
Mit einer Glasbrüstung, sodass man auch, wenn man morgens aufwacht, direkt aufs Meer schauen kann. Und mit direktem Zugang zum Masterbad und zur Sauna.
Besonders die Balkone lassen Architekturhistoriker Winfried Nerdinger Sturm laufen.
Dieses Baudenkmal wird verharmlost. Diese unglaubliche Monumentalität, die Gleichförmigkeit, das wird vollkommen zerstört, wenn sie da Balkone errichten.
Zwar müsse, meint auch Winfried Nerdinger, ein Bau wie Prora durchaus genutzt werden. Anders sei eine Anlage dieser Dimension gar nicht zu erhalten. Allerdings nur zu klaren Bedingungen.
Da kann man dann einen Kompromiss eingehen, dass man dann im Inneren Veränderungen vornimmt. Aber die Anlage als Ganzes, nur deswegen ist sie ein Denkmal, weil sie diesen NS-Geist vermitteln soll.
Der Denkmalschutz aber hat die Balkone genehmigt. Ohne sie würde der Investor die Wohnungen wohl auch deutlich schwerer los. Nur, wer mag in einen Bau mit dieser Geschichte überhaupt einziehen?
Mich würde das eher befremden. Ich für mich könnte mir das nicht vorstellen.
Andreas Nachhammer, Direktor der Berliner Topographie des Terrors.
Es ist ja ein Markt und ich hätte das auch nicht für möglich gehalten, dass sie tatsächlich Käufer in größerer Zahl finden.
Bei der Suche nach Interessenten jedenfalls ist der Investor nicht zimperlich.
Weltbekanntes Baudenkmal. preisgekrönte Architektur.
So wird das neue Prora angepriesen.
Das ist eine Form von Geschichtsblindheit, die einfach erschreckend ist.
Das ist Geschichtsklitterung.
Dabei ist der Nationalsozialismus nur die eine Diktatur, die Prora erlebt hat. Ungeachtet der NS-Vergangenheit nutzt ab den 50er Jahren die Nationale Volksarmee der DDR Prora als Kaserne. Das geplante Seebad wird zum Schauplatz des Kalten Krieges. Historiker Stefan Wolter.
Man weiß bis heute gar nicht, was in Prora wirklich alles gesteuert und getan wurde. Prora war ein hermetisch abgeriegeltes Gelände. Auf der Landkarte war es ein weißer Fleck. Prora kam dort gar nicht vor.
Dabei wird die Anlage bald zu einem der größten Armeestandorte des DDR-Regimes. Von hier rücken 1961 Regimenter aus, die den Mauerbau absichern helfen. In den 80ern sind außerdem sogenannte Bausoldaten in Prora stationiert, Waffenverweigerer, die statt zum Wehrdienst für Bauarbeiten eingezogen werden. Stefan Wolter ist einer von ihnen.
1982 wurde dann der Hafen Mukran gebaut und da brauchte man sehr viele billige Arbeitskräfte.
Vom Hafen Mukran, einige Kilometer nördlich von Prora, laufen bis heute Fähren und Güterschiffe aus.
Das war dann wie so ein kleines Zwangsarbeitslager. 10 Stunden im Winter, 12 Stunden im Sommer. Der Strand war tabu. Interessant ist, dass man als feindlich negative Kraft, als Staatsfeind betrachtet wurde.
Wobei sich wegen der menschenunwürdigen Behandlung manche erst in Prora dazu entwickeln. Man steckt sich gegenseitig Untergrundschriften in die Stiefel, murmelt bei Appellen heimlich das Glaubensbekenntnis.
Prora wurde zu einer Brutstätte oppositioneller Gedanken.
Wenn Stefan Wolter heute vor der Anlage steht, sieht er nicht in erster Linie das KdF-Bad, als das Prora nie genutzt wurde, sondern die DDR-Kaserne. Der Innenausbau, die Türen und Fenster, der graue Rauputz, der die Betonblöcke dort schmückt, wo noch nicht die Bagger angerückt sind, das alles datiert aus der DDR.
Es ist ein Ort, an dem sich zwei totalitäre Regime widerspiegeln.
In der öffentlichen Wahrnehmung aber, sagt Stefan Wolter, werde Proras DDR-Geschichte ausgeblendet und bei der derzeitigen Sanierung buchstäblich abgeräumt.
Sehr viel aus diesen Kasernen ist auf dem Müllcontainer gelandet. Und ich bin durch die Blöcke gelaufen und habe geguckt, was noch dokumentiert werden müsste und was möglichst auch erhalten werden müsste.
Denkmalpflege auf eigene Faust ist es, die Stefan Wolter da betrieben hat. Und immerhin, die Behörden haben reagiert. Eine sozialistische Statue, die er gerettet hat, steht nun genauso unter Denkmalschutz wie ein Wandgemälde in einem ehemaligen Bausoldaten-Clubraum.
Es ist wichtig, dass solche kleinen Zeitzeichen in dieser Anlage noch stehen, die eben dann zu erkennen geben, wie die Anlage tatsächlich ausgebaut und genutzt wurde.
Auch die zwei Geschichtsinitiativen, die heute in Prora an die Vergangenheit erinnern, sind von Privatleuten gegründet worden, ohne staatliche Unterstützung. Beide stehen im Moment wegen der Baumaßnahmen zur Disposition. Jürgen Rostock, Gründer des Dokumentationszentrums Prora.
Wir werden geduldet, müssen aber jetzt erstmal aus unseren Räumen raus, Ende des Jahres, und Notquartiere beziehen. Was das dann kostet, das ist nicht abzusehen. Es ist aber sicher mehr, als wir bezahlen können.
Für Andreas Nachhammer, dessen Dokumentationszentrum Topographie des Terrors sich in Berlin zum Publikumsmagneten entwickelt hat, ist das unverständlich.
Es sagt etwas darüber aus, dass Geschichte von vielen Machern in der Politik nicht in genügendem Maße ernst genommen wird. Und sie damit sich auch um eine Chance für ihre eigene Region begeben. Und das gebietet der Anstand, dass man ein Stück sozusagen auch in der originalen Baustruktur erhält und dass man ein Zentrum für politische Bildung und historische Information daneben setzt.
Derweil wird Prora weiter umgebaut. Nur ein kleiner Teil der wohl monumentalsten Hinterlassenschaft des Nationalsozialismus ist überhaupt noch in öffentlicher Hand. Der Platz für die Erinnerung an Proras schwierige Geschichte wird knapp. Und das in einem Koloss von 5 Kilometern. Bald sollen die letzten Verkaufsverhandlungen beginnen. Die Zeit drängt.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Grundsteinlegung des KdF-Seebads Prora am 2. Mai 1936. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Eroberer von Konstantinopel, Mehmet II.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz.
www.wdr.de.